Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die im deutschen Fernsehen für Witz und Schlagfertigkeit und ein Stück weit auch für Anarchie steht und die es schafft, ihre Gäste in einem ganz anderen Licht zu zeigen. Guten Morgen und herzlich willkommen, Ina Müller.
Guten Morgen, Wolfgang Heim. Na?
Sollen wir uns duzen?
Ja, ich glaube ja. Ich mag ja immer sehr das hamburgerige Wolfgang Sie. Aber in der Sendung duzen wir sofort.
Wie machst du es in der Sendung?
Wird sofort. Also ich frage beim Reinkommen häufig, dass ich sage, wie machen wir es, duzen, sitzen. Und da wird mir von allen das Du angeboten. Und ich glaube, auch wenn man sich abends trifft, wenn es dunkel ist und man gemeinsam sich betrinkt, dann muss man sich auch duzen.
Wie war es bei Gregor Gysi? Auch
toll.
Sofort das Du?
Ja? Gregor Gysi kannte ich schon, weil der mich vorher schon, bevor er in meiner Sendung war, ich war in seiner Sendung, der hat eine Matinee, die macht er in Berlin und in auch zwei, drei anderen Orten. Und da haben wir auf der Bühne schon geregelt, dass wir uns duzen. Und ich habe ihn damals schon sehr aufgezogen mit seinem Vornamen.
Aha.
Weil Gregor, es ging ein bisschen darum, wie die Mutter ihn gerufen hat und so weiter. Und ich weiß noch, ich höre mich nur noch durch diese Scheune, Kulturscheune, in der wir saßen, höre ich mich noch rufen, Gregor. Woraufhin er sagte, gehen Sie davon aus, ich werde nie im Leben in Ihre Sendung kommen. Nie im Leben. Und er hat es dann aber doch getan. Und wir haben uns jetzt neulich in Leipzig nochmal wieder getroffen und haben auch sehr nett gesessen und Bier getrunken nach der Sendung. Und ich glaube, er musste ein bisschen länger als normal nachdenken, will ich das sagen, was mir gerade einfällt. Ist das jetzt privat oder ist das jetzt persönlich? Weil von ihm immer dieser Spruch kommt, ich erzähle gern persönlich, aber nicht privat.
Gregor Gysi, Klappe zu, wir zeichnen auf im Dezember.
Magst du Gregor Gysi denn?
Ja, ich habe auch einmal mit ihm, ich glaube sogar zweimal eine Sendung gemacht, aber das war auf dieser anderen, eher politischen Schiene.
So Typen wie Kubicki und Gysi, wenn die in diese Sendung kommen, politisch kann man immer denken, was man will, aber das sind halt einfach noch richtig gute Jungs.
Kubicki kam auch zu dir?
Die haben auch zu mir.
Der wohnt ja auch ums Eck.
Ja, nee, der wohnt ums Eck. Der wohnt halt oben in Kiel. Das ist schon nicht ums Eck.
Das ist von
ums
Stuttgart
Eck. Geht man
aus.
Mit einem Hund, wenn man Gassi geht.
Von also Stuttgart da musst aus du, ist das ums Eck.
Ja, was ist von Stuttgart aus? Ist alles weit.
Also gut, Kubicki, was hat Kubicki eigentlich getrunken? Weißt du das noch?
Ich glaube, wir haben Weißwein getrunken.
Gregor Gysi?
Auch.
Campino?
Auch. Alle trinken Weißwein. Man hat sich, glaube ich, die Promis haben sich so ein bisschen eingeschossen. Ich bin ja ein Bieri, also ich mag ja wirklich Bier. Nur wenn die dann anfangen, so Weine und so zu trinken, dann trinkt man irgendwie Wein mit. Ja. Und Wein macht nicht so bräsig. Bier macht doch schon so ein bisschen müde, bräsig, nach Hause kommen, entspannen.
Trinkst du immer alkoholhaltiges Bier oder manchmal auch alkoholfreies?
Also Wein und alles hat immer Alkohol. Bier kommt drauf an.
Gab es mal einen Abend, der sendungstechnisch betrunken bei dir ausging?
Ja, mehrere.
Der gravierendste?
Dagmar Koller und Ralf Schmitz haben irgendwie Schnäpse getrunken, so kurze. Und Ralf Schmitz trinkt gar keinen Alkohol und der ist relativ ausgetickt und hat diese Schnapsgläser immer hinter sich durch Frau Müllers Kneipe gekeult, die dann zersplitterten und Frau Müller mit aufgerissenen Augen, also wir alle saßen mit aufgerissenen Augen da. Und Dagmar Koller war nicht bremsbar an dem Abend und es eskalierte und ich war auch zu betrunken. Und dann haben wir danach eine Sitzung gemacht und haben gesagt, okay, das kann die Sendung nicht sein.
Kann man sich das auf YouTube nochmal angucken?
Ich glaube, das gibt's noch, ja. Also ich finde Schnäpse nicht gut, nicht lecker. Ich trinke nicht Alkohol, um betrunken zu werden. Ich habe ja nun Leute erlebt, die auch so Bier mit Schnaps sich bestellen. Dieses Herrengedeck, dieses Lüt und Lüt, sagen wir im Norden. Das ist ein kleines Bier mit einem Lüttenkömen. Das verstehe ich einfach nicht. Also ich trinke Wein, ich mag den so gerne und ich würde gerne nicht betrunken werden davon. Ich trinke Bier und ich mag Bier so gerne und würde gerne nicht betrunken werden davon. Ich glaube aber, ich mache mir da was vor.
Dieses Jahr 2020 war ein in jeder Beziehung ungewöhnliches Jahr. Wenn du in zwei, drei Sätzen deine persönliche Bilanz ziehen müsstest oder ziehen solltest, wie würde die ausfallen?
Tja, es tut mir fast so ein bisschen leid, das sagen zu müssen, aber ich habe von Februar an im Studio gestanden und mein Album gemacht. Das war immer so geplant, da hat sich nichts dran geändert. Ich habe es auch nicht vorgezogen oder, also ich wusste, das wird gemacht. Dann fingen wir an im Februar, ab März ging dann nichts mehr und alle hatten plötzlich Zeit. Jeder Musiker hat den Tag länger Zeit. Viele blieben freiwillig und haben gesagt, oh, ich habe ja eh nichts anderes zu tun, wollen wir da nochmal ran? Aha. Also wollen wir da nochmal ran, ist im Studio auch nicht so oft. Ne? Dann der Produzent hatte ewig Zeit, der ist fast gar nicht mehr nach Hause gefahren. Wir hatten Zeit, Zeit, Zeit.
Das heißt, und der CD 55 ja. heißt sie, die jetzt gerade rausgekommen ja. ist oder vor kurzem mhm. rausgekommen ist, der hat es in Summe gut getan, dass Corona
um
das alles durcheinander gewirbelt hat.
Um mal einen positiven Aspekt mal zu sagen,
in
ja.
Kleinen, ja.
Also es gibt so Alben, da würde ich heute behaupten, da sind so ein paar Verrecker drauf, da sind so ein paar Sätze drauf, die man nicht mehr gut gearbeitet mhm. hat. Da hat man irgendwann gesagt, oh, wir müssen morgen abgeben, komm, egal, meine, ja. es, komm. Und das hat dieses Album nicht, es geht nicht besser, das mhm. ist das, besser kann ich nicht, also besser, ich aber werde nie irgendwas an diesem Album auszusetzen haben oder mich nachträglich ärgern.
Legt aber die Latte für das, was musikalisch dann irgendwann vielleicht nochmal kommt, relativ hoch.
Nö, ich weiß jetzt einfach, ich würde mir immer wieder so viel Zeit nehmen. Ich würde immer dieses Team nehmen und sagen, beim letzten Mal hast du doch auch. Also ich weiß jetzt, dass mehr Zeit haben, weniger Druck einfach für die Kunst gut ist. Also ich fand's gut.
Wie war es bei deiner Fernsehgeschichte? Also ein Format, das ja sozusagen von der auch von der körperlichen Nähe lebt.
Ja, das war so schade. Also dieses angesoffene Kumpeln, Nase an Nase, zu dritt in der Bank, sich nochmal kurz ans Knie fassen. Ich weiß, es ist alles verpönt, aber es ist mir egal. So ist die Sendung nun mal. Leicht angetrunken. Über Themen sprechen, über die man sonst nicht spricht. Das macht man, wenn man so zu dritt in dieser Bank sitzt. Das konnten wir jetzt nicht machen. Wir haben die ersten Sendungen komplett ohne Publikum gemacht. Chanty ist sowieso gar nicht dabei. Musik ging gar nicht, war alles nach draußen gelegt. Einer durfte Klavier spielen, aber es durfte nicht gesungen werden. Aber wir saßen halt auch ein bisschen weiter entfernt. Es wird dann mehr ein Interview. Mhm. Oder ein Gespräch. Mhm. Wenn man zusammen kumpelt, wird es eher so eine Kneipensituation.
Kann aber auch was haben, weil es ja dann vielleicht auch in eine Richtung geht, die du vorher für dich so noch nie entdeckt hattest.
Ja, stimmt. Das mache ich auch gerne. Also ich kann auch, so eine Radiosendung, wie du sie hier machst, hätte ich auch Bock drauf. Ja, aber der NDR ist da ein bisschen eigenartig, weil bin ja gerade auf Radioreise seit 2 Monaten.
Mit der CD.
Immer mal wieder, mal hier, mal da. Mhm. Und der einzige Sender, der sagt, passt nicht zu uns, ist halt NDR 2. Der mich auslädt, der sagt, wir wollen die Musik nicht. Und dann sage ich, ja, danke NDR 2. Dann müssen wir wohl sagen, passen wir beide nicht zueinander. Okay. Das fand ich schon hart.
Wie geht es mit deiner Fernsehgeschichte weiter? Ich meine, es ist ja momentan ein Zustand, wo es ganz schwer ist
wir
zu
wissen
planen.
Nichts. Wir wissen ja nicht, wie weit sind die Impfungen. Wir fangen wieder an zu drehen ab April.
Mhm. Mit, ohne Publikum steht noch nicht fest.
Wissen wir alles nicht. Muss dann spontan gemacht werden. Wir können nochmal sagen, okay, lasst uns 4 Wochen später im Mai erst anfangen zu drehen, würde gehen. Ich gehe mal davon aus, die Impfung funktioniert. Es wird 2021 wird das Impfjahr. Mhm. Also jetzt 20 war Trump und Corona. Ich glaube, 21 wird impfen, impfen, impfen. Wir werden es nicht mehr lesen können, wir werden es nicht mehr sehen können, so wie wir Trump nicht mehr sehen konnten. Also dass es wirklich hilft und wenig Nebenwirkungen hat, das wäre halt wirklich wünschenswert.
Ina Müller, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, wir sitzen an einem Dezembertag in Stuttgart im Studio und zeichnen auf, haben vorhin uns kurz unterhalten über die neuen Arbeits- und Produktionsbedingungen für Inas Nacht. Wobei, ich weiß gar nicht, deine Shanty-Jungs, sind die jetzt in so eine Altersdepression gekommen, weil sie nicht mehr dürfen?
Ja, die haben natürlich schon ein großes Aufbäumen vor 13 Jahren durch diese Sendung erfahren. Das ist uns allen klar, den Shantys und auch mir. Die waren ja alle so kurz davor, in Rente zu gehen und so hobbymäßig Shantys zu singen. Und dann kommt da so eine
junge Frau, wolltest du sagen?
So ein lautes, komisches Mädchen, sag ich mal, für die Mädchen an und fragt, ob sie sich das vorstellen können. Und sie waren die ersten und einzigen, die ich überhaupt gecastet habe. Wir wollten die große Casting-Tour machen damals für Shanty-Chöre. Haben direkt den ersten, habe ich gesagt, ich bin schon so in Liebe für diese Jungs, die sind es auf jeden Fall. Und wir haben aber diesmal jetzt zu Corona-Zeit beide Seiten, also die Shantys wollten auch nicht kommen. Die haben auch gesagt, nee, also wir haben kein gutes Gefühl dabei, da 5 Stunden am Fenster zu stehen. Die kommen ja immer schon sehr früh und trinken dann schon und trinken sich auch warm da draußen.
Aber ihr seid euch herzlich zugetan, nach wie vor.
Ja.
Das ist eine tiefe emotionale Verbindung.
Ja, ich war gerade bei einer Kollegin von dir in der Sendung und sie waren zugeschaltet mit Bild, alle 30. Und jeder hat ein bisschen was erzählt und da war viel Liebe im Spiel.
Wir waren vorhin bei der Bilanz des Jahres 2020 und du hast mit so einem Nebensatz Trump erwähnt, der ja jetzt geht und Biden kommt, verbunden auch bei dir mit einer Hoffnung darauf, dass sich ein bisschen was ändert in der Welt?
Ich habe Amerika irgendwie ein bisschen für mich aufgegeben und England auch. Ich bin so ein bisschen in so eine beleidigten, Haltung gegangen. Erstmal nicht hin, auch jetzt erstmal nicht mehr hin.
Weil du den Brexit blöd findest?
Ja, ich finde den Brexit, fand ich wirklich, ich war viel immer in London. Ich habe da Sprachschulen besucht und monatelang auch und immer so ein bisschen Engländerin sein habe ich gespielt und mir
wie
so eine
das?
Wohnung gemietet.
Ah.
Und indem man eine Wohnung mietet und dann sich an einer Schule anmeldet und sagt, Good morning, Mr. Richard. Und dann setzt man sich hin und dann macht man Unterricht. Das fand ich ganz gut, weil ich in meiner Sendung so oft englische Popstars habe und ich würde mit denen gern so ein bisschen mehr reden können. Hat auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen.
Apropos Popstars, wer war der netteste Sting?
Ja, kann man bei Sting sagen, der ist nett?
Weiß ich nicht.
Also er ist wahnsinnig ernst.
Okay.
Liam Gallagher ist schon jemand, wenn der da steht, ich habe halt die Musik von Anfang bis Ende gehört.
Oasis?
Und, ja, also wirklich und Konzerte besucht und vor dem hatte ich wirklich Angst und ich verstehe ihn halt nicht. Also man versteht ihn wirklich ganz, dieses komische, wie der denn spricht, ist schwierig.
Und wie war es dann mit ihm?
Und es war dann leider so, dass man wird ja dann bei solchen Popstars so vorgewarnt, Achtung und sprich nicht so und der will nur singen und der kam mit dem Learjet und fliegt mit seinem Learjet wieder weg und drei Leute haben Soundcheck vorher gemacht, erst der erste, zweite, dritte Techniker, der dann da reinkam, bis er erstmal kam. Und dann wollte der aber, der wollte reden, der wollte trinken, der hätte sich gern noch mit reingesetzt und ich war nicht in der Lage. Ich habe wirklich geloost. Ich stand da wie in diesem Film, ich trage eine Melone. Ich habe ihn nicht verstanden, wenn er geantwortet hat, weil es zu slangig war.
Okay.
Es gab auch niemanden, den ich hätte fragen können, der ihn verstanden hat. Er hätte sich vielleicht sogar Mühe gegeben, wenn man gefragt hätte, könntest du Hochenglisch sprechen, damit ich dich verstehe. Er hatte Bock und ich hab's vergeigt. Das muss ich mal so sagen. Bei Sting war halt die Schwierigkeit. Er wurde angemeldet, irgendwann kommt Sting. Wir wissen nicht wann, wie, wir wissen nichts. Aber er kommt irgendwie so. Und dann hast du schon diese Sendung, wo du weißt, gleich kommt irgendwie Sting da durch diese Tür innerhalb dieser Sendung. Wenn wir in dem kleinen Shelly, der ist so groß wie unser Rondell, in dem wir hier sitzen. So groß wie, das ist unsere Kneipe.
Okay. Nur und wir haben hier vielleicht ein Areal von 10 Quadratmetern.
Wir haben vielleicht eins von 13.
Also für diejenigen, die es jetzt nicht sehen und die meisten sehen es deshalb nicht, weil wir im Radio sind, ausgestattet mit einem Fächer. Sag mal, findest du, dass es hier in diesem Studio warm ist oder heiß? Wirklich?
Also es ist diese Mischung aus hormonell plus die Wärme, die hier drin ist. Ich finde es hier drin sehr warm. Aber ich habe schon mit 2 Jahren habe ich schon beim Wein geschwitzt.
Aber wie ist es dann, ich meine, du bist ja diese Kamerasituation gewöhnt und Kameras bedeuten ja immer auch Wärme und Hitze. Gehst du da durch oder
nee, ich habe eine Klimaanlage unterm Tresen.
Unterm Tresen?
Ja, also wir sitzen doch, also wir haben ja einmal den Tresen und meine Bank. Und unter der Bank habe ich zwei so, die werden eingeschraubt, das sind so Klimaanlagen, die man, ja, welche Form haben die, wie soll man die beschreiben?
Ist
also
ja wurscht, man sieht sie ja eh nicht.
Die Luft geht auf die Füße und wenn die Füße kalt sind, dann schwitzt du auch nicht. Und natürlich kommen manchmal Gäste, da muss ich Rücksicht nehmen, wenn die dann sagen, also ich kann nicht mehr, hier ist echt zu kalt. Aha. Die müssen dann auf die Seite, wo nicht die Anlage ist.
Also immer die Frauen.
Ja, meistens sind sie Frauen, ja.
Ja,
ich glaube, ich kann alles schaffen.
Du bist auf einem Bauernhof in einer kleinen Gemeinde in Niedersachsen in der Nähe von Bremerhaven groß geworden, korrekt?
Ja.
Mit 4 Schwestern?
Ja.
Wie viel Vieh?
Also damals, man muss jetzt wissen, ist 30, 40 Jahre her, waren das so 35 Kühe und alles im Verhältnis zu dieser Größenordnung gesehen. Bullen, Ochsen, Kälber, Schweine, Hühner, alles.
Das heißt, du hast gemolken, du hast die Tiere versorgt.
Ja. Naja, Bauernhof war man halt das Kind eines Landwirts und da wurde halt mitgeholfen. Und die einen Kinder lernen dann halt bei Oma kochen in der Küche und machen eher hinten sauber solche Arbeiten. Sowas haben wir alles nie gemacht. Meine Aufgabe war melken. Die Aufgabe von meiner Schwester Nette war ausmisten. Dort musste die Kälber füttern. Also jeder hatte ja Aufgaben.
Aha.
Und nachmittags wurden dann diese landwirtschaftlichen Aufgaben gemacht. Das heißt, wurde Mais gehäckselt, Stroh zerkleinert, Stroh reingefahren, ins Gebläse gesteckt und 1000 Sachen, die wir da machen mussten. Das ist halt so, wenn du Kind bist. Ja. Damals war alles noch Handarbeit. Es musste alles mit Hand gemacht werden. Es gab vielleicht mal sowas wie einen Frontlader, weißt du, dass so ein Traktor vorne so diese Ärmchen hatten, die so rauf und runter gehen. Ja. Heute, ich war jetzt auf dem Bauernhof und habe mir das nochmal angeguckt, du machst heute nichts mehr mit der Hand. Also es ist, die haben diese kleinen, ich weiß gar nicht, Hofboy haben sie den, glaube ich, da genannt. Und das ist auch ein Hofboy. Du kannst mit so ganz kleinen, wendigen Traktoren, bim, 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 wird das alles gemacht.
Und diese Apothekengeschichte kam dann logischerweise später, also erstmal die Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin.
Man will ja da vom Hof, also entweder bist du jemand, der sagt, ich liebe das Leben und das tun ja viele, ich bleibe hier, ich will diesen Hof übernehmen, das wollten wir alle nicht. Eine Schwester hat den Hof dann übernommen und irgendwann aber auch aufgegeben. Es war also klar, du verlässt irgendwann die Schule, du verlässt diesen Hof und zwar alles möglichst schnell. Da wurde auch nicht drüber diskutiert, das war meinen Eltern auch klar und das war denen auch wichtig. Nicht wie heute, wo Mütter es ihren Söhnen und Töchtern so wohl zu Hause machen, damit sie möglichst nicht ausziehen, mal miteinander befreundet ist und noch die gleichen Schuhe trägt. Okay. Sondern es war klar, wenn ihr mit der Schule fertig seid, sucht ihr euren Ausbildungsplatz und dann seid ihr hier raus.
Und in deinem Fall hat es dazu geführt, dass du, glaube ich, 5 oder 6 Jahre in Westerland auf Sylt in der Inselapotheke warst.
Apropos genau, ich habe 12 Jahre in der Apotheke gearbeitet, aber davon ungefähr 6 Jahre auf Sylt. Ja.
Was Westerland angeht, gab es da den Titel der Ärzte schon?
Ja.
55, das ist der Titel des aktuellen Albums von Ina Müller. 55 deshalb, weil es eine gewisse alterstechnische Bedeutung hat.
Es ist relativ genau mein Alter. Immer noch. Bis zum Sommer ist es noch mein Alter. Ich habe schon überlegt, ob ich die Tour dann vielleicht 56 oder 57 nenne. Und das fanden aber alle zu verwirrend.
Spielt das irgendeine Rolle, wenn du in einem Studio bist, um ein Album einzuspielen, die Erwartung, wie oft sich sowas dann verkaufen wird?
Nee, überhaupt nicht.
Null?
Nein. Also für mich nicht. Also ich würde das jetzt zum Beispiel bei jungen Popkünstlern auf gar keinen Fall unterschreiben, weil da ist es natürlich wichtig, die Suche nach dem Radiosong, weil der Radiosong, der vervielfältigt dann. Das heißt, da kriegst du da einen Slot und hier einen Slot und dann eine Platzierung und was weiß ich. Alles wichtig, hat mich nie interessiert. Ich war nie eine Radiokünstlerin. Ich wurde immer gern zu solchen Sendungen, wie wir sie jetzt gerade machen, eingeladen und die machen mir auch viel mehr Spaß. Ein bisschen erzählen, ein bisschen mehr Zeit zum Erzählen haben. Ein, zwei, vielleicht, wenn ich Glück habe, 3 von meinen Songs, die niemals in irgendeine sogenannte Heavy Rotation, und du weißt, was ich meine, sprich ein Sender macht, der häufig auch einen Deal mit einem Popkünstler und sagt, wenn du das Festival spielst und wenn du dies machst und wenn du das machst, dann spielen wir deinen Song 7-mal. Muss man ja auch mal drüber sprechen. Da gibt's ja auch wirklich Deals. Dann spielen wir den Song 7-mal und das ist dann die Heavy Rotation. Dafür kommt er dann auch vorbei und macht und tut. Das sind so Deals. Die musste ich nie machen.
Wobei das auch nicht alle Radiosender machen.
Aber nicht? Macht
unabhängig. Ich kann dir, wenn ich ganz ehrlich sein soll, die Frage nicht beantworten. Ich glaube nicht, aber ich lasse mich dafür.
Ja, man schimpft immer so aufs Fernsehen. Aber ich meine, man muss einfach wissen, das Musikbusiness ist eben nicht nur die Plattenfirmen sind interessiert. Ja. Auch Radiosender sind ja dran interessiert. Finde ich auch gut. Wir haben ja immer noch sehr viel das Format Radio. Ja. Macht ja auch alles Sinn. Es gibt ja auch die Hörer, die das gut finden. Ich mochte halt immer schon lieber sowas, was wir hier machen.
Du bist ja jemand, der es in den Sendungen hinkriegt, Leute auf eine sehr, sehr persönliche Art und Weise abzuholen.
Du wolltest jetzt weg vom Radiothema, ne?
Nein, ich will gar nicht. Wir können gerne weiter beim Radio bleiben, aber ich kann dir die Frage, ob es so diesen konkreten Deal, den du gerade beschrieben hast, bei uns gibt, ich kann ihn dir ehrlicherweise nicht beantworten.
Ich kann jedenfalls nur sagen, was ich toll finde im Moment ist, es gibt ein Lied auf meinem Album und ich habe es geschafft, in die Top 10 Radiocharts damit zu kommen, was ich mit Mitte 50, womit ich auch nicht mehr gerechnet hätte. Ja. Das Radio spielt diesen Song doch sehr häufig. Okay. Und da ist es mir ein bisschen wie so ein inneres Bratkartoffelnessen, dass man sagt, yes, das ist irgendwie so toll und du musst dafür keinen Deal irgendwo machen.
Darf ich die andere Frage trotzdem nochmal anhängen?
Unbedingt.
Also du schaffst es in deinen Sendungen, die Leute auf eine sehr persönliche Art und Weise abzuholen. Muss dann umgekehrt wahrscheinlich auch mit der Erwartungshaltung deines Publikums leben, dass die sagen, wir wollen auch auf einer CD sehr viel von ihr hören, auch sehr viel Persönliches und sehr viel Privates.
Nee.
Nicht?
Nee.
Gar nicht?
Ich glaube, also die Leute, die sich, glaube ich, die ersten 2, 3 Alben gekauft haben, die kaufen sich die Alben, weil die scheinen es zu mögen. Ich muss nicht besser werden, ich will aber auch nicht schlechter werden. ich muss die Texte mögen, sie müssen was mit mir zu tun haben, sie müssen ein bisschen originell sein, Geschichten, viel zu viel Text für einen Popsong, aber sie müssen Geschichten erzählen und irgendwie an mir dran sein, damit sie mich interessieren. Ich denke ganz, ganz viel immer an live, wir machen ein Album und ich denke immer schon an die Inszenierung live, das ist natürlich noch aus meiner alten Kabarettzeit. Ich gehe überhaupt nicht mit irgendeinem Kalkül ran. Du brauchst ein langsam, ein schnell, eine Abtemponummer. Witzig, nicht so witzig. Überhaupt nicht. Ich habe ja 4 Jahre gebraucht jetzt für das neue Album. Ich hätte gerne nach 2 Jahren ein neues Album gemacht, aber ich war mit meinen Ideen noch nicht fertig. Es passiert ja auch nicht mehr so viel, was ich noch nicht erlebt habe. Ich habe ja über alles schon gesungen.
Ein paar erfundene Bierdeckel-Fragen, Frau Müller, wenn es recht ist.
Ja.
Gibt es einen peinlichsten Moment in deiner Sendung?
Nee.
Gibt es einen schrecklichsten Versprecher in deiner Sendung?
Nee.
Gibt es einen schlimmsten, es muss dir überhaupt nicht leid tun, gibt es einen schlimmsten Gast?
Ja.
Willst du den Namen nennen oder eher nicht?
Nee, lieber nicht.
Ich kann das übrigens verstehen. Weil ich
will ja auch die anderen, die kommen, schützen, die nicht doof waren. Und ich finde immer, wenn man Angst haben muss, als Gast in meiner Sendung gewesen zu sein, dass ich dann ausplaudere in anderen Sendungen, wer doof war und wer gut war. Es ist einfach nicht professionell.
Genau das finde ich auch. Gab es im Rückblick ein grässlichstes Outfit von dir?
Ja.
Welches?
Ich glaube, die ganzen ersten Sendungen.
Warum?
Ich habe dir vorhin erzählt von der Sendung mit Dagmar Koller und Ralf Schmitz. Und
ja,
weil das
wo du einen
öfter
im Tee hattest.
Ja, genau. Ganz schön einen Tee. Ein mehr als einen Tee. Und da habe ich grüne Strumpfhosen und ein beiges, ich weiß gar nicht mehr, aber ich denke jedes Mal, aber ich fühlte mich doch schick.
Ja.
Ich fühlte mich wirklich schick. In vielen Sendungen fühlte ich mich sehr schick. Und ich trage da Sachen, da verstehe ich es heute irgendwie nicht mehr. Und dann hoffe ich immer, dass das, was ich heute trage, so wie jetzt so ein Oberteil, dass ich da in 10 Jahren nicht denke, was hast du denn da an? Die Haare.
Die Haare?
Die Haare.
Aber die sehen doch meistens irgendwie relativ ähnlich aus.
Nein, denkt man, ich könnte Ihnen da aber Bilder zeigen. Von Streichholz kurz über angeklatscht mit, ich weiß nicht was, also da... Dann trage ich sie jetzt mal offen im letzten Jahr. Dann ist natürlich auch die eine Hälfte, die sagt, oh toll, offene Haare. Und die andere Hälfte, die sagt, das ist doch gar nicht nötig, schrecklich, mach sofort zusammen.
Wie oft hattest du Gäste, die zugedröhnt oder zugeguckt waren?
Nicht oft.
Nicht oft.
Also wir haben uns schon dann gegenseitig betrunken. Manchmal kam jemand rein als zweiter Gast, der hatte dann schon drüben zu viel getrunken. Ja. Also wir sind dann gleichzeitig angefangen, aber der kam halt erst später rein. Ich weiß, Grissemann und Stermann waren mal da aus Österreich. Die haben da meine Lieblings-Late-Night-Show, Willkommen Österreich. Und ich hatte mich so gefreut. Und der Stermann war leider Stermann-Hagel voll. Und hat dann auch in der Sendung seinem Kollegen ein Glas, ich glaube, Gin Tonic ins Gesicht gekippt und so. Es eskalierte ein bisschen. War aber sehr lustig. Aha. Die beiden haben keinen Ruf zu verteidigen. Also man erwartet das auch so ein bisschen von denen.
Hat eigentlich die Zahl der Mails zugenommen, in denen es heißt, es ist unverantwortlich, in einem öffentlich-rechtlichen Sender die öffentliche Moral so zu unterminieren, weil pausenlos getrunken und gesoffen wird?
Ja, muss ich leider sagen, von Anfang an drauf geschissen und bis heute nicht eine einzige Mail gelesen, die als Zuschrift daherkommt und sagt, das gefällt uns nicht, das hat sie gut gemacht, das nicht. Ich kann das nicht.
Aber
wenn
die
ich
Mails
anfange,
gibt es.
Ja, weiß ich nicht.
Ach so.
Ich werde damit nicht behelligt. Es ist ja so, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, du musst antworten, wenn Leute sich beschweren.
Ja.
Das heißt, früher gab es einen Brief, der wurde dann beantwortet. Heute haben die halt sehr schnell eine Möglichkeit zu sagen, unmöglich, was ihr da macht. Wir sind trotzdem verpflichtet zu antworten.
Wenn es eine Programmbeschwerde an einen Hierarchen gibt beispielsweise.
Wenn sie, glaube ich, über den NDR dann kommt und an die zuständige Redaktion weitergeleitet wird. Ich habe nicht mal eine Ahnung, ob es viele sind oder wenige.
Interessiert dich einfach nicht?
Nee, ich weiß, dass ich da irgendwann sonst nicht mehr rausgehe. Also ich halte mich da wirklich, und das kann meine komplette Redaktion bestätigen, komplett raus, was Beschwerden und so weiter angeht. Das Einzige, was ich von Anfang an in mir selber gespürt habe, war, lass uns hier nicht rauchen. Rauchen, dafür fehlt uns das Personal, das alles zu beantworten. Das muss auch nicht sein. Aber da trinken, Bier trinken, du kannst hier nicht. Es ist schon so viel gestellt und gespielt im ganzen Fernsehding. Warum sollen wir jetzt uns in eine Kneipe setzen und dann Wasser trinken? Bitte nicht.
Du hast vorhin erzählt, dass bestimmte Beschwerden deshalb an dir abprallen, weil du sie gar nicht zur Kenntnis nimmst. Bedeutet das, dass du auf den sozialen oder in den sozialen Medien auch nicht rumturnst?
Also ich turne jetzt rum seit ein paar Monaten, seit 2 Monaten turne ich als Ina Müller, ich Privatperson rum, und weil ich es gerne ausprobieren wollte. Okay, weil ich für nächstes Jahr, wenn ich nicht touren kann, aber eine Tour angekündigt habe, frage ich mich natürlich, wie bleibe ich mit meinen Homies, die mir wahrscheinlich auf Instagram folgen werden, wenn sie auch mein Konzert besuchen, in Kontakt. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Mitte des Jahres kommt, das Konzert findet nicht statt, dann habe ich überlegt, dann ist es ein Klick von meinen Leuten entfernt und dann kann ich sagen, was machen wir denn? Wollen wir verschieben? Was wollt ihr? Soll ich einen Stream machen und nur ihr dürft gucken? Ja. Oder man kann ja irgendwie zusammen mit deinen Leuten dann sich was überlegen. Das war der Grund. Also, weißt du, was ich meine, Wolfgang? Bist du bei Instagram?
Ich bin weder bei Instagram noch bei Facebook. Ich habe keinerlei Mitteilungsbedürfnis. Ich muss mich weder zu Herrn Biden noch zu Herrn Trump äußern. Ich muss meine Pizza nicht abfotografieren. Ich brauche das alles nicht.
Ich wollte es jetzt mal probieren. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin zu jung, um es gar nicht zu kapieren. Also ich bin zu jung, um da gar nicht mehr... Meine Mama hat in den 80ern gesagt, nö, ich brauche keinen Anrufbeantworter. Was ist das für einen neuen, modernen Scheiß? Haben wir nie gehabt, einen Anrufbeantworter. Was so? Und dann bin ich nicht da. Das merken die doch, dass ich nicht da bin. Dann nehme ich ihn nicht ab. Und wenn ich da bin, dann gehe ich ran. Ja, aber Mama, die können dir da was drauf. Nee, da, also das. Und dann geht das nicht und so. Und da war damals ihre Frage, die ist jetzt 85, damals war sie 75, dann vor 20 Jahren, waren vielleicht die Nullerjahre. Und dann hat sie den Anruf beantwortet, sie liebt ihn heute. Und so geht's mir mit Instagram, wo ich denke, ich bin eigentlich noch zu jung, um zu sagen, nee, das ist mir alles zu, das interessiert mich nicht.
Reduzierst du das aufs Berufliche oder geht das auch in den privaten Bereich rein?
Ich würde es auch in den privaten Bereich reingehen lassen. Ich sitze fürs Morgenmagazin in meiner Küche und wir singen da zu dritt und filmen halt die Küche. Ja. Das hätte ich vor 2 Jahren auch nicht gemacht.
Hängt bei dir natürlich, Verzeihung, auch damit zusammen, dass du mit einem Künstler zusammen bist, wo natürlich logischerweise, wenn derjenige eben auch Musik macht, das Berufliche und das Private ineinander übergeht.
Genau. Und wir die Küche sehr häufig thematisieren und das komplette Album in der Küche entstanden ist. Und damit ist meine Küche eigentlich jetzt ein bisschen mein Studio geworden. Gekocht wird eh nicht. Dadurch war es eigentlich immer schon eher ein kleines Büro, wenn man so will.
Die Landwirtschaftstochter kann nicht kochen.
Nee. Und warum? Die kann super Steine aufsammeln, die kann Weidezäune reparieren, die kann auf Bullen reiten, die kann wirklich draußen, kann die alles. Die kann auf Bäume klettern, die hat wirklich vor nichts Schiss, die schafft alles. Kann aber überhaupt nicht kochen, weil ich es nie musste. Musste es einfach nie.
Wer hat es gemacht?
Meine
die
Schwester
oder
ach, die Oma? Nee, die Oma. Okay. Die Oma hat es gemacht und als meine Oma gestorben ist, meine Mutter. Ich kann Wurst machen, weil das war wieder auf der Diele, da war ich dabei.
Wurst?
Ja.
Kurzwurst,
Leberwurst, Blutwurst. Ja.
Leona.
Ja, ich habe das Blut sogar zur Blutwurst gerührt. Das weiß ich alles, wie man Schwein schlachtet, wo man schnell sein muss, wie man die Borsten abkriegt, all so Sachen.
Ist ja eine Alternative für deine Küche, wenn das mit Corona noch länger dauert.
Also ich kann Schwein irgendwie nicht mehr essen. Isst du noch Fleisch eigentlich?
Ja.
Aber so ein bisschen kontrollierter?
Bisschen kontrollierter, ja.
Weil dafür, dass, weißt du, wir hatten halt immer so 3 Schweine und die wurden gegessen von unserer 9-köpfigen Familie. Das war so Schweine für einen Hausgebrauch. Die schmeckten aber auch anders. Und wenn du manchmal dir dein Schweinefleisch im Supermarkt kaufst und da ist was nicht gut, das hat mir mein Leben versaut.
Ja, 1,99 Euro.
Wirklich, darf man sich auch nicht wundern, davon mal abgesehen. Aber na gut, also es ist wie es ist.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute. Wir nehmen uns die Zeit.
Ina Müller, heute Vormittag unser Gast in SWR 1. Leute, also die Frau, die seit vielen Jahren Inas Nacht macht. Eine wirkliche Kultsendung, die von den Zuschauern geliebt wird. Und von denen, die dich nicht lieben und die Sendung nicht lieben, nimmst du eh keine Notiz.
Wie es tut mir leid, das schaffe
ich nicht. Dieser Sendung erfahren haben. Den schlimmsten Gast wolltest du aus nachvollziehbaren Gründen, wie ich finde, nicht benennen. Gibt's einen liebsten Gast oder gibt es einen, in dem du dich vorab komplett getäuscht hast, weil du den ganz anders eingeschätzt hättest?
Nee, meistens ist es doch besser, als ich vorher denke. Es gibt denn so Menschen wie, kennst du den Schauspieler Martin Brambach? Der spielt wahnsinnig viele Filme mit. Jeder kennt sofort sein Gesicht, ist immer so ein bisschen gesichtsbekannter als namensbekannt. Vielleicht kennst du die Geschichte Halbbruder von Jan-Josef Liefers.
Jetzt.
Genau, siehst du, es tut mir ein bisschen leid für ihn, weil er ist noch nicht mal wirklich der Halbbruder, also nicht der Halbblutsbruder.
Der Viertelsbruder, oder?
Ja, nee, nochmal schwieriger. Aber lange eingeladen, oft dran rumgebaggert, komm nochmal. Und dann war der da und dann war es ganz toll. Weil bei Schauspielern ist es, das kennst du vielleicht selber auch, da ist alles drin in der Büchse. Es kann richtig gut werden, es kann aber auch wirklich sehr langweilig werden.
Wobei der Halb- oder Viertelsbruder Jan-Josef Liefers, der war ja bei dir.
Ja, der war zweimal auch schon.
War zweimal da.
Ja, Brambach würde ich auch nochmal einladen.
Okay.
Der war zweimal da.
War eigentlich Udo Lindenberg mal bei dir?
Mit Udo bin ich aber seit 13 Jahren in Kontakt.
In Gesprächen.
Weil wir immer wieder versuchen, es anzugehen. Und ich würde halt so gern auch mit ihm sprechen. Und er sagt halt einfach, ich würde so gerne kommen und dann singen. Aber ich finde, wenn ich komme und singe, muss ich auch sprechen. Ich will aber irgendwie nicht sprechen. Worüber sollen wir sprechen? Dann sage ich, Udo, wir finden doch was, worüber wir reden. Nein, aber ich will singen. Aber wenn ich singe, dann... Und so dreht sich die Udo-Schleife jetzt seit 13 Jahren.
Und wenn du es nochmal mit seiner alten WG versuchst, also Müller-Westernhagen plus Otto Waalkes, die zwei und dann er als Dritter
mit dazu. Otto
war
da, Westernhagen war schon zweimal da, waren beides grandiose Abende. Also ich auch mit denen konnte ich einfach richtig gut. Otto, der es ja wirklich schafft, nicht für einen Moment seine Rolle zu verlassen. Also wenn du da irgendwie versuchst, und Otto hat ja wirklich gute private Geschichten, dass der einen Flugführerschein, also einen Pilotenschein hat. Also Sachen, die ich alles nicht wusste. Er möchte weder persönlich noch privat werden. Er möchte in der Rolle bleiben.
Welche Erfahrung hast du eigentlich mit Gästen gemacht, die, vorsichtig formuliert, ihre beste Zeit schon hinter sich haben? Also wer fällt mir ein? Margarete Schreinemakers oder Ralf Richter zum Beispiel?
Also die beste überhaupt. Weil du da schöpfen kannst in deinen Fragen von 70 Jahre lang Material, geboren in und dann Höhen und Tiefen und dann war dies und dann war das. Es macht ja alles viel spannender und viel leichter, wenn jemand 70 ist. Wenn ich einen sehr berühmten, aber 22-jährigen Schauspieler da habe, den gerade alle abfeiern, ich rede ja doch, eine halbe Stunde ist nicht wenig, also interessant zu füllen, da wird es eher schwierig.
Darf ich dir am Ende der Sendung noch ein Kompliment machen?
Oh, ja, gerne.
Ja, weil ich habe mir immer überlegt, wie kriegst du das hin mit dieser luftig, leichten, anarchisch, witzig, satirischen Moderation, weil du dich sehr akribisch vorbereitest, man es aber nicht merkt.
Es ist auch viel Arbeit, damit du in dem Moment, wo du in die Kneipe gehst, musst dich loslassen können. Aber vorher arbeite ich so, wie ich sehe deine Zettel hier. Ich sehe sofort auch den Textmarker, der die 1, 2 und die 3 und so.
Ja, wobei, es ist ja eine aufgezeichnete Sendung, da muss ich ein bisschen was markieren. Aber ansonsten sind die Zettel nur psychologische Hilfe. Meistens brauche ich sie dann gar nicht.
Ja, und so geht es bei mir auch. Die sind fotografiert schon von meinen Augen, weil ich weiß, wo ist grün, gelb, blau.
Okay.
Und das ist da oben dann abfotografiert. Aber es ist da.
Danke, dass du da warst.
Danke, Wolfgang, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und hier ist immer so schön ruhig bei euch.
Eins gehört. Es